Hier ist Oskar Echo 3, X-Ray November Bravo mit dem Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch. News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk.
Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen an einem Sonntag. 6. November 2005, erster Rundspruch im November dieses Jahres. Was haben wir heute für Sie vorbereitet? Zunächst einmal einen TX-Bericht. Dann werden wir ein Gespräch führen mit dem Landesleiter des Landesverbandes Niederösterreich, um Ingenieur Franz Berger, zum Thema Jahreshauptversammlung des Landesverbandes OE3 vor 2 Wochen. Und im Anschluss daran gibt es noch einige Meldungen und Nachrichten. So, das wäre es dann für die heutige Sendung. Vielleicht ergibt sich noch eine Möglichkeit, mit OE1 Mike Uniform, mit Michael Maringer zu sprechen, denn der ÖVSV hat ja ganz schöne Leistung und Darbietung geboten beim heurigen Staatsfeiertag am 26. Oktober. Vielleicht können wir darüber noch sprechen. Am Telefon habe ich ihn momentan noch nicht erreicht. Vielleicht gelingt es noch. So, das also für den Beginn der heutigen Sendung. Hier ist OE3 XNB mit dem Österreich-Rundspruch, OE1 Whisky Bravo Sierra am Mikrofon. Und Sie hören uns heute nicht nur über die Station OE3 XNB im 80 und 40 Meter Band in Mödling, wo OE3 NZ für die Aussendung verantwortlich ist, sondern wie immer auch über unsere Verbindungsstationen OE1 Whisky Sierra Sierra, OE1 Foxtrot Whisky Uniform, damit über Kallenberg und Hochwechsel. Über OE3 Bravo Mike Alpha auf Echolink sind wir aufzunehmen, weiters über das St. Pöltener Relais, über das Linzer Stadtrelais und so weiter und so weiter. Ja, und für die Bestätigung gibt es heute wieder die gewohnten Stationen. OE1 Papa Yankee Alpha empfängt auf Simplex S22, also die Aussendung, die hier von meinem Studio direkt nun wegläuft. Also OE1 Papa Yankee Alpha übernimmt dort anschließend ihre Bestätigung. Und wie gewohnt, der Kurt OE3 Uniform Romeo Alpha wartet im 80 Meter Band auf ihre Rückmeldung, aber natürlich auch auf den anderen Relais bitte reinhören. Auch dort gibt es meistens Bestätigungsverkehr. So, das war's für den Beginn. Starten wir den ersten Beitrag, oder besser gesagt ein Zeichen hinüber ins Aufnahmestudio, wo unser Karl Bugner, OE1 BKW, bereits mit dem DX-Bericht wartet.
Ja, recht schönen guten Morgen, wünscht wieder mal OE1 Bravo Kilo Whisky. Nun ja, unsere Sonne ist relativ still geworden. Hatten wir noch bis vor 2 Monaten alle 27 Tage so rund, das ist eine Sonnenumdrehung, relativ schöne Relativzahlen und Fluxzahlen, Kennzahlen. So ist das seither eigentlich ausgeblieben. Hatten wir seinerzeit noch einen solaren Flux von 120, so krebst seither die Kennzahl so um die 80 herum und geht auch fast bis auf 70 hinunter. Seit dem letzten Rundspruch, zur Zeit des letzten Rundspruches, hatten wir auf der erdzugewandten Seite nur einen einzigen Fleck, der natürlich 1 zählt, mit sich als Gruppe plus 10 macht 11 Einheiten und das 7 Tage lang. Dann ist es einmal auf 30 gesprungen, gleich abgefallen. Und vom 24. bis 28. hatten wir 0 Relativzahl gemeldet. Es ist wieder angestiegen in der Zwischenzeit auf 33 und am Freitag waren es 22 Relativzahleinheiten. Ich schätze an, dass das 2 Einzelflecken mit jeweils 10 dazugenommen mal 2 macht 22 aus. Und der Flux lag bei 77. Dazu weiß man im Deutschland-Rundspruch dieses Wochenendes, der am 1. November redigiert wurde, Folgendes zu sagen. Man gibt einen Rückblick auf den 24. bis 31. Oktober. Die Sonnenaktivität war bis Ende Oktober sehr gering, ebenso die gemessene Röntgenstrahlung. Das geomagnetische Feld war am 25. und 31. Oktober gestört, an allen anderen Tagen ruhig bis sehr ruhig. Auf den drei unteren Kurzwellenbändern konnte man alle Kontinente mit lauten Signalen arbeiten. VK6 Victor Zulu erzeugte auf 160 Meter ein S8-Signal an einer kurzen Groundplane. Die mittleren Bänder von 10 bis 18 MHz boten ein gutes Stationsangebot und laute DX-Signale. Die oberen Bänder konnte man bevorzugt in Nord-Süd-Richtung nutzen. Dann ergibt man eine Aussicht bis übermorgen, 8. November. Die beiden neuen Sonnenfleckengruppen 10, 8, 18 und 8, 19 entwickeln sich langsam, können aber einzelne C-Flares auslösen. Das geomagnetische Feld wird ab dem 3. November unruhiger, da ein koronales Loch wirksam wird. Wir erwarten langsam steigende Fluxwerte und mehr geomagnetische Störungen als im Oktober. Die DX-Bedingungen auf den drei unteren Kurzwellenbändern bleiben sehr gut, auf 14 MHz gut. Von den Amerikanern habe ich eigentlich nur für zwei Tage eine Vorausmutung, und zwar wird es also schwache Sonnentätigkeit erwartet, vielleicht, dass am Dienstag ein bisschen unruhigere Sonne gibt. Was gibt es also auf den Dienstbändern? Da war zunächst einmal eine Expedition nach den Glorioso-Inseln angesagt, ungefähr für diesen Zeitpunkt. Es musste neuerdings aufs Frühjahr verschoben werden, wahrscheinlich auf den Zeitpunkt 17. März bis 7. April. Und Hauptgrund sind einerseits logistische und Sicherheitsprobleme. Man möchte also der Hurrikansaison ausweichen. Jedenfalls soll dann mit 8 Operatoren an 5 Stationen im nächsten Frühjahr gearbeitet werden. Der Clipperton DX Group, oder zumindest Mitglieder von ihnen, sind im November, vom 18. November bis zum 3. Dezember in Bhutan. Das ist jene Gruppe, die schon zweimal dort war, im Jahr 2000 und 2004, wo sie als Alpha 52 Fox Hotel bzw. Charlie Delta X-Ray gearbeitet haben. Sie möchten vom 18. November bis 28. Dort sein, von Thimphu, das ist die Hauptstadt, aus arbeiten, und dann gehen sie nach Bundhang und dem Paro-Tal. Es ist ein Team von 4 Leuten, 3 Franzosen, einem Engländer, und es dreht sich da um ein Ham-Radio-Projekt. Man möchte sozusagen Amateurfunk dort ein bisschen verbreiten. Wenn die Leute dann dort sind, sollen die Kursels an Fox 9 Delta Kilo gehen. Und ja, das ist, wie gesagt, die Gruppe, die nach Bhutan gehen soll. Auch die Spratly-Inseln werden wieder einmal ins Auge gefasst. Vom 5. Jänner bis zum 19. Jänner kommenden Jahres soll dort mit dem Rufzeichen Delta X-Ray 0 Alpha gearbeitet werden. Und zwar hauptsächlich auf den niederfrequenten Bändern, und Hauptzielpunkt soll die Ostküste von Nordamerika sein. Also ob da die Signale bis nach Europa durchkommen oder ob auf Europäer gehört werden, kann ich jetzt nicht abschätzen. Jan Mayen sollte für die Dauer eines Jahres, also bis zum Oktober 2006, QRV sein. Der OM JX9 November Oscar Alpha war bereits bis zum 26. Oktober QRV. Derzeit ist es offensichtlich nicht, aber er hat gesagt, er muss erst abwarten, dass man ihm per Luftfracht die Jagis nachbringt, und dann erst will es richtig angehen. Station ein TS450S an einer Kilowatt Station, also mit Solid State, also Halbleiter bestückt. Und Er hofft eben, dass er dann ab 30. November stärker QRV wird. Ein Italiener befindet sich in Afghanistan. Er ist dort bei irgendeiner, nehme ich an, der militärischen Einheit, den Italien Taurinense Alpini Brigade, und dort haben sie eine Station, wo er mit Yankee Alpha Strich India Zulu 1 Charlie Kilo Strich Papa arbeitet, und zwar aus Kabul. Er kann täglich in CW, nur in CW, auf 15 oder 20 Meter gefunden werden. Zumindest wird das so mitgeteilt. Und zwar ungefähr um 11.30 Uhr und 17 Uhr Lokalzeit. Das müsste also bei uns, ich würde sagen, vielleicht etwa 4-5 Stunden früher sein, der Zeit nach, also etwa 7 Uhr früh und vielleicht um 13 Uhr Mittag bei uns. Karten an India Zulu 1, Bravo, Whisky, Bravo. Die Republik Palau kann mit Tango 88 Yankee Uniform und Lima Yankee im Zeitraum 20. bis 25. November auf 80 bis 6 Meter in CW und SSB erreicht werden. Operator sind zwei Japaner, und an die sollen auch die jeweiligen QSL-Karten gehen. Die Rufzeichen sind Yankee Quebec 2 Golf Yankee Uniform für Tango 88 Yankee Uniform, und der zweite OM ist der Juliet 2 Victor Lima Yankee, der dort Tango 88 Lima Yankee hat. Was es auf sich hat mit New Foundation Victor Kilo Lizenzen, habe ich nicht ganz richtig verstanden. Aber ich teile es Ihnen mit, dass es jetzt so etwas gibt. Man hat die Möglichkeit geschaffen, für eine sogenannte Foundation Lizenz oder für Foundation Lizenz Inhaber. Das Rufzeichen müsste sein Victor Kilo, irgendeine Ziffer Foxtrot, und hinterher kommen noch drei Buchstaben nach. Und zwar gibt es die Möglichkeit seit dem 19. Oktober. Und die Lizenzbedingungen dafür sind, sie dürfen nur kommerziell hergestellte Geräte verwenden, also keine Selbstbaugeräte, dürfen nur in SSB, AM, FM und CW arbeiten. Und wenn sie in CW arbeiten, nur mit einer Handtaste, also nicht mit Computer und ähnlichen elektronischen Tasten. Sie dürfen maximal 10 Watt haben in Output in SSB und 3 Watt in CW bzw. AM und FM. Ich teile nur mit, dass in Australien es derartige Lizenzen geben wird. 6 Oscar 0 Alpha ist ein Rufzeichen, das in Somalia QRV ist. Operator ist der Victor Kilo 2 Bravo Victor Sierra, der jetzt wieder in Somalia zurück ist. Er sagt, dass die Signale auf 40 Meter SSB aus Nordamerika dort derzeit sehr gut ankommen. Bei ihm um 7 Uhr früh Lokalzeit, was ungefähr 04 Uhr Zulu-Zeit, also Weltzeit, bedeuten würde. Und er kann auch unter 7300 Kilohertz Signale hören, aber offensichtlich kommen ihm keine Leute zurück. Ja, das heißt Splitbetrieb. In Österreich haben wir einen deutschen Gastoperator, der auch hier eine Lizenz hat, der OE2 Bravo Zulu Lima, der auch als OE 50 Bravo Zulu Lima arbeitet, und im letzten CW-Contest hatte er das Kurzrufzeichen Oscar 2 Golf gehabt. Dahinter steckt der Ohm Knut, Delta Kilo 5 Alpha Delta. Ich sage Ihnen nur, dass Sie wissen, worum es sich dabei handelt. In Holland wird es ein besonderes Rufzeichen geben, dass im Zeitraum vom 26. November bis 11. Dezember Kurfrau sein wird und das Rufzeichen lautet Papa Alpha 2000 November. Also Papa Alpha 2000 November und steht im Zusammenhang mit der vor 2000 Jahren gegründeten römischen Stadt Noviomagum. Und was ist das für eine Stadt heute? Das ist Nijmegen. Nijmegen ist also eine uralte römische Gründung und war auch, glaube ich, im Sikio Worldwide CW Contest auch mit dem Rufzeichen teilnehmen. In St. Kitts und Nevis kann man zwischen 23. und 26. November beide Inseln arbeiten, und zwar als Victor 47 Charlie Juliet, Operator Alpha Bravo 2 Romeo Fox, auch als Juliet 2 Romeo Charlie Juliet bekannt ist. Und zwar arbeitet er am 23. und 24. November von St. Kitts und am 25. und 26. von Nevis. Im Digitalmoden RTTY, BSK und CW auf 80, 40, 30 Meter. 160 wird nicht genannt. Karten an den Operator Alpha Bravo 2 Romeo Fox. Auf Norfolk Island ist ein neuseeländischer Ohm Ron Zulima 1 Tango Whisky. Die Behörde hat ihm ein falsches Rufzeichen zugeteilt, Victor Kilo 9 Bravo Romeo Whisky, und es jetzt auf Victor Kilo 9 Alpha November Alpha abgeändert. Ich habe leider keine Meldung über ihn gefunden. Jedenfalls möchte er im 2. November Wochenende QRV sein. Er hat aber dort Arbeitsaufträge. Wir werden sehen, ob er intensiv QRV ist. Karten an ihn selber, Zulu Lima 1 Tango Whisky. Dann gibt es eine Tätigkeit, die ab 5. November, das wäre also gerade ab gestern, für 2 Wochen von Palmyra und Jarvis aus stattfinden soll. Und zwar, Palmyra ist die erste private Wissenschaftsforschungsstation und Wildlife-Station, die von dort arbeitet. Es ist nicht bekannt, ob Betrieb auf 80 und 160 Meter möglich ist. Es gibt 2 Rufzeichen in Verwendung, den Kilo Hotel 7 Uniform Strich Kilo Hotel 5 beziehungsweise nur Strich 5, und es gibt den zweiten noch, das ist der, jetzt finde ich ihn nicht, ach Gott, jedenfalls gibt es noch ein zweites Rufzeichen, das auch mit entweder Kilo Hotel 5 oder nur Strich 5 QRV ist. Mali Wysocki wird jetzt für den CWDX Contest am Monatsschluss angesagt. Und zwar ist man vor dem Contest in CW, SSB, RTTY, BSK 31 QAV unter dem Rufzeichen Romeo 1 Mike Victor Whisky. Im Contest dann aber als Mike Victor Charlie. Also damit Sie also wissen, dass Sie auch im CW-Contest im kommenden da dieses eigene XCC dann arbeiten können. Temotu könnten Sie jetzt dann arbeiten, und zwar bis zum 11. November als Hotel 40 Hotel Lima. Ein OM ist dort derzeit unterwegs. Dann gibt es noch zu erwähnen, dass Kokos Keeling vom 7.11., also morgen, bis 21.11. als Victor Kilo 9 Charlie Golf im Äther ist, Operator Whiskey 0 Yankee Golf. Dann ist mit dem Rufzeichen Tango X-Ray 0 Papa, diesmal die Insel Mayotte V vom 9.11. bis 7. Dezember. Tango Papa 1 Charlie Echo, der vom Europarat in Frankreich ist vom 18. bis 20. November erreichbar. Vom 23.11. bis 18.12., also fast einen Monat lang, ist der Delta Lima 7 Charlie Mike auf Sansibar mit Rufzeichen 5 Hotel 1 Charlie Mike. Kann man nicht jeden Tag arbeiten. Ja, und dann erwähne ich natürlich noch Ende Jänner bis Anfang Februar die Beta, die erste Insel. Und da habe ich noch etwas gefunden, eine Information. Die Insel St. Andres soll mit Delta Kilo 8 Fox Delta im Zeitraum 21. November bis 2. Dezember mit einem noch nicht genannten Rufzeichen im Äther erscheinen. Und nun hoffe ich, dass der Ohm Wolfgang, den Telefonhörer aus der, hat ihn schon abgelegt, damit ich also mich verabschieden kann. Ich wünsche Ihnen bis zum 20. November gutes DX und freue mich auf dein Wiederhören.
Der Österreich-Rundspruch, auch digital auf Echolink via OE3 Bravo Mike Alpha.
Ja, vielen Dank, Karl, für den DX-Bericht. Hier ist OE3XNB. Und jetzt sind wir in Verbindung mit dem Präsidenten des Landesverbandes Niederösterreich, OE3, Ingenieur Franz Berger, OE3FBW. Guten Morgen, Franz.
Begrüße dich, Wolfgang, und ich begrüße auch alle Zuhörer hier am OE3-Rundspruch.
Franz, es hat vor kurzem wieder die Jahreshauptversammlung in St. Pölten gegeben. Leider war ich selbst QL-mäßig verhindert, daran teilzunehmen. Welche Punkte wurden denn da besprochen? Welche interessanten Dinge kannst du uns davon berichten?
Ja, lieber Wolfgang, eigentlich bist du wirklich abgegangen. Ich habe gedacht, ich habe stark angenommen, du kommst auch zu unserer Sitzung, aber wie gesagt, du bist ja noch im QL stark tätig und somit war das natürlich selbstverständlich entschuldigt, gell? Naja, unsere Schwerpunkte bei unserer satzungsmäßigen Hauptversammlung am 22. Oktober in Gasthof Seeland in St. Pölten waren eigentlich drei Punkte, und zwar in erster Punkt 1 war Anpassung der Statuten aufgrund der neuen gesetzlichen Anforderungen, die wir jetzt haben, also sprich aufgrund des neuen Vereinsgesetzes von Jahre 2002. Dann natürlich immer wieder unsere Finanzen. Leider konnte auch unser Schatzmeister nicht kommen, er war da QL-mäßig verhindert, er hat mir einen Bericht geschickt, aber es war auch ganz wichtig. Und der dritte Punkt war Ehrungen verdienter Mitglieder, die wir ja alle 2 Jahre haben, das heißt, es wechselt ab, einmal sind Neuwahlen des Vorstandes und einmal machen wir Ehrungen verdienter Mitglieder. Naja, und ich möchte noch sagen, als Gast war ganz überraschend unser Präsident des ÖVSV erschienen, OE3MZC, der
Michael,
ja, der sehr, den ich natürlich gleich sozusagen hier an meine Seite genommen habe und der uns sehr ausführlich über die Arbeiten im Dachverband sowie über die Zukunftsaussichten im AVU referierte. Es war insofern sehr interessant, da heute die Mitglieder mal wirklich aus seinem Mund gehört haben, wie schaut es im Dachverband aus, wie laufen die Arbeiten und wie ist überhaupt die Zukunft, Aussichten unseres AVUs, ne?
Ja, ja.
Und natürlich die Diskussion dann war es eine sehr, sehr konstruktive Diskussion, wo gewisse Sachen natürlich auch ausgeräumt wurden, wo man immer wieder sagt, naja, das kann nicht sein, das gibt es nicht. Aber da möchte ich jetzt nicht eingehen, näher, das würde das sicher Stunden dauern, wenn ich über den jetzt referieren würde. Dann als Gast haben wir auch gehabt unseren QSL-Manager, den Owen Bugner, den wir jetzt eben gehört haben, der auch wieder Einblick in sein Referat gegeben hat, wie es da jetzt momentan ausschaut bezüglich QSL-Vermittlung etc. etc. Naja, und der zweite Schwerpunkt war dann, also der Schwerpunkt war dann eben Statuten. Das heißt, Die Anpassung der Statuten aufgrund der neuen gesetzlichen Anforderungen wurden durchdiskutiert. Wir haben hier eigentlich zwei bis drei Punkte haben wir neu formulieren müssen. Das war die Haftung, das war die Auflösung des Vereines. Und das ist dann eigentlich relativ gut und angenehm über die Bühne gegangen. Es waren alle anwesenden Mitglieder, haben hier dafür gestimmt für die neuen Statuten. In der Zwischenzeit wurden sie von mir eingereicht bei der Bundespolizei um Genehmigung und ich werde schauen, ich hoffe, in einer Woche werde ich es dann haben.
Alles klar.
Mhm. Ein bisschen mehr Diskussion hat es natürlich gegeben dann über den Bericht unseres Schatzmeisters.
Aha.
Naja, ist klar. Durch die Kostensteigerungen in den letzten 5 Jahren, in der keine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages stattgefunden hat, und natürlich die Erhöhung des Dachverbandsbeitrages, der um 4 Euro erhöht wurde, wurde es dringend erforderlich, unseren Beitrag unter der Voraussetzung natürlich der Beibehaltung der bisherigen Leistungen, das möchte ich da ganz besonders erwähnen. Also wir haben hier eine Haftpflichtversicherung für alle Mitglieder, wir haben eine Geräteversicherung für unsere Umsetzer, wir haben die Zuschüsse für Stromkosten, für die Relaisstationen, die vom Landesverband hier gefördert werden. Die QSL-Vermittlung haben wir, den Rundspruch haben wir, der immer was kriegt, das notwendig ist auch. Der Notfunk wurde ja als Schwerpunkt hier auch herausgestrichen, wo wir zum Beispiel heuer 2 Notfunkkoffer bekommen haben, aber das ist ein eigener Punkt. Dann natürlich haben wir sehr viele Zeitschriften, die wir in die Bezirke, die wir den Bezirken gerade zur Verfügung stellen und das ist rund ein Posten noch von circa 3.000 Euro, also ist auch nicht wenig, ja. Und natürlich das, was übrig bleibt, das tun wir dann immer rückvergüten an die Bezirke, damit sich die Bezirke dann auch entsprechend rühren können und sie sind ja unheimlich aktiv, sie machen ja Veranstaltungen etc. etc. Ich sage jetzt nur einmal Alt-Lenkbach, ich sage jetzt nur einmal Weidhofen, ich sage ja und so weiter, ja. Die natürlich dann, wenn sie ihr Geld zurückbekommen, sich auch ein bisschen hier Zuschüsse leisten können, ne? Und somit wurde natürlich dann dem Antrag des Schatzmeisters, den Mitgliedsbeitrag zu erhöhen, auf 65 Euro pro Vollzahler, wurde dann mit 94% der Anwesenden angenommen. Also ich muss sagen, es ist eine sehr moderate Erhöhung gewesen und ich glaube nach 5 Jahren, wenn man mal den Index hochrechnet, glaube ich, kommt man auch ungefähr dorthin.
Ich glaube, es ist ein guter Wert, ja.
Ein guter Wert. Der Verspätungszuschlag natürlich für alle Beitragskategorien wurde mit 10 Euro festgelegt. Und die Anmeldegebühr für Neubeitritte, die noch nie beim Verein waren, die haben wir gesenkt auf 10 Euro. Die kriegen natürlich auch was, die kriegen eine Anstecknadel, die kriegen einige QSBs, kriegen Aufkleber, je nachdem, was gerade zur Verfügung ist, aber diese 10 Euro sind nicht jetzt sozusagen umsonst, sondern sie decken die Kosten ab, die wir dann als Neuling, also als Anfänger, wenn ein Verein eingeht, sozusagen beisteuern oder schenken oder übergeben. Ne? Das war es eigentlich im Großen und Ganzen über diesen zweiten Schwerpunkt
der Versammlung. Ja.
Der Versammlung. Der dritte Schwerpunkt, das waren die Ehrungen. Ich bin immer wieder der Meinung und ich glaube, ich habe sie hoffentlich jetzt schon so weit festgesetzt, dass mir natürlich auch hier Leute, die nicht unbedingt im Vordergrund stehen, und da meine ich jetzt nicht unbedingt ein Leitungsorgan sind in unserem Verein, sondern jene OMs, die eigentlich im Hintergrund wirken, und wenn man sich dann die Chronik anschaut und mit den Leuten diskutiert, dann merkt man, dann kommt man drauf, dass eigentlich jene Amateure, die waren, die eigentlich die jungen Mitglieder seinerzeit gebracht haben. Ich denke jetzt nur an unser Ehrenmitglied, das jetzt neu ernannt wurde, der OE3 Hotel Mike, der Meierhofer Franz aus ADL 316. Bitte, der hat 120 Mitglieder zum Verein gebracht.
Das ist erstaunlich.
Und das ist gegangen, er hat sie richtig bitte an der Hand bis zur Prüfung geführt. Und Franz ist jetzt 84 Jahre alt. Also wenn man sich das vorstellt, was der alles geleistet hat, undenkbar. 120 Mitglieder hat ihnen am Morsen beigebracht, hat ihnen die Technik beigebracht, hat ihnen die Betriebstechnik beigebracht. Alles, hat es dann genommen, auch beim Handel und hat sozusagen bis zur Prüfung geführt. Und nachher natürlich haben sie gefeiert, ja. Also somit war ich schon beim ersten Ehrenmitglied. Das ist der OE3 Hotel Mike, der um Franz Meierhofer aus dem ATL 316, den ich nochmals recht herzlich gratuliere dazu. Dann die zweite Ehrenmitgliedschaft hat bekommen der OE1 Fox Tango, der Franz Thummer aus ADL 322. Ein ähnlicher Funkamateur wie OE3 HM. Auch im Hintergrund gearbeitet, Cursos gemacht weltweit, Mitglieder geworden und ausgebildet, ist auch 84 Jahre alt. Unser drittes Ehrenmitglied ist OE3HY, der Karl Luchi aus ADL 307 aus Krems. Also die Chronik, die ich da hier von ihm gehört habe, die ist ja überhaupt erstaunlich, was der alles gemacht hat. Denkt man nur an die Kremser Linie A-Einstufe, wo er der Mitentwickler war. Er war Bezirksleiter und ist jetzt 86 Jahre voll noch drinnen. Sein Hobby ist CW nach wie vor und man hört ihn fast täglich auf einer der kurzen Wellen. Die Goldmedaille, die hat bekommen der OE3 DHS, der Ohm Hödel Helmut. Er war lange Jahre bei uns Rechnungsprüfer, hat natürlich auch nicht aufhören können und ist jetzt weiterhin Rechnungsprüfer im Dachverband, schon wieder einige Jahre, auch ein sehr verdientes Mitglied. Dann OE3 Fox Xantippe Nordpol, FXN, der Ohm Franz Bauer aus ADL 326, er ist Bezirksleiter in St. Valentin oben und wer kennt nicht seine Festau, wo man auch immer wieder Flohmärkte gibt, Ausstellungen gibt und wo immer im Rahmen dieser Feste auch geschaut wird, dass wir hier Neulinge kriegen in unserem Verein. Und der letzte, der hier auch die Goldmedaille erhalten hat, ist der OE3ZW, der Willibald Zipuschka aus ATL 305. Er konnte leider aufgrund einer Auslandsreise nicht persönlich anwesend sein. Ja. Die Übernahme haben wir dann durch seinen Bezirksleiter OE3 auch vorgenommen, aber auch dem Willi Zipuschka, der in Dulden sehr tätig war, die eigentlich da unten diesen Bezirk Dulden von einem Zwei-Mann-Betrieb jetzt auf glaube ich 30 Mann, wenn ich mir jetzt so täusche, wieder hochgepappelt hat, da ist gehört natürlich auch da einiges an Gedenken.
Ja,
so,
ja.
Das waren jetzt unsere Ehrungen, das waren eigentlich die Schwerpunkte. Wenn ich jetzt hier vielleicht noch ganz kurz im Landesverband 3 noch was, zum Landesverband OE3 noch was sagen darf, ich möchte mich hier an dieser Stelle wieder bedanken, bei unseren Bezirksleitern, die viel das gemacht haben, die Flohmärkte aufgezogen haben, Veranstaltungen wie La, Alt-Lenkbach, Osterrichi, dann auch oben natürlich hier im ADL 315, wo sie tätig waren, in Heidenreichstein das H800-Diplom auf die Beine zu bringen und wo auch sehr fleißig und erfolgreich jetzt das H800-Diplom gearbeitet wird und auch noch wird, und das geht ja noch bis Ende des Jahres,
ja.
Also bitte noch einmal schauen, ich habe es auch erworben. Dann natürlich der Stadtrand ADL 325 macht den Nachtfield Day, dann in Schwarzertal ADL 309 wird was gemacht, in Dulln ADL 305, dann die niederösterreichische Fuchsjagd, die wir ins Leben gerufen haben, die normalerweise in ADL 304 am Kaiserkogel stattfindet und heuer aber aus Termingründen zum Termin Alt-Lenkbach gelegt wurde, was sich ganz gut bewährt hat. Also wir werden wohl nächstes Jahr, wenn Alt-Lenkbach stattfindet, auch wieder dort oben wahrscheinlich die Fuchsjagd machen. Ich würde sagen, fast schon zu 100% dort machen. Ja. Das einmal, da möchte ich mich recht herzlich bedanken bei jenen, die da wirklich sehr aktiv sind. Dann ein interner Schwerpunkt in bei uns in OE3 ist noch der Not- und Katastrophenschutz, den wir auch jetzt, möchte ich sagen, auf einen Höhepunkt gebracht haben. Der neue Referatsleiter der OE3 KYS, Karl Speckmeier, der da gute Kontakte zu den Behörden hat, ist es uns gelungen, natürlich auch bei den Behörden hier, den Amateurfunk einmal richtig zu präsentieren. Und richtig zu präsentieren meine ich Folgendes. Ich hab mir erlaubt, da in langer Arbeit eine PowerPoint-Präsentation zu machen. Mit dieser bin ich dann zu den Behörden, zu den Stellen, Bezirkshauptleuten gefahren. Und dort haben wir eben im Rahmen von sogenannten Veranstaltungen, wo der ÖVSV auch eingeladen wurde, habe ich einmal den Amateurfunk so präsentiert, dass man nicht nur jetzt über die momentane Diskussion spricht, sondern ich habe auch von der Geschichte her, also von der Gründung des ÖVSV aus dem Jahre 25 bis jetzt lückenlos präsentiert. Und da muss ich sagen, da haben die meisten dann eigentlich so richtig gemerkt, dass wir eigentlich ja, dass das Hobby auch einen sehr ernsten Hintergrund hat, ja. Und wir werden jetzt dort wirklich bitte sehr ernst genommen und die Auswirkung war, dass wir auch vom Land Niederösterreich, von der Landesbahnzentrale Dulm hier zwei Notfunkkoffer bekommen haben mit diesen Notfunkkoffern hier jetzt auch Übungen durchgeführt werden. Einer steht natürlich drin, einer gehört uns, wo wir natürlich jetzt parat sein müssen und zu dem Thema gleich einen Termin. Jetzt am Donnerstag, ich glaube das ist der 10., haben wir eine Übung wieder angesetzt, die von der Bezirkshauptstelle St. Pölten nach Dulm durchgeführt wird. Das heißt, wir sind hier eigentlich über drüber mit unserem Nachrichtendienst. Das heißt, wenn nichts mehr funktioniert, dann wird Amateurfunk die letzte Rettung sein, eine Nachricht von A nach B zu geben. Und das werden wir jetzt üben. Aber wie gesagt, ich könnte jetzt auch jetzt eine Stunde referieren. Ich habe das jetzt versucht, alles nur ganz kurz
zusammenzufassen.
Ja. Und natürlich auch ein Schwerpunkt ist bei uns nach wie vor die ATV-Schiene. Und wenn ich ATV-Schiene sage, dann meine ich jetzt die Ost-West-Verbindung von Wienerberg, Exelberg, Kaiserkogel Richtung Westen, wie das dann nach dem Westen über Sonntagsberg bzw. Hochkogelberg, das wissen wir noch nicht, wie das da funktioniert, aber in diese Richtung geht es dann nach Salzburg hinaus. Und da wird gearbeitet, das heißt die Strecke, der Exelberg ist gerade im Genehmigungsverfahren bei der Fernmeldebehörde und ich hoffe, dass es heuer noch eine Verbindung geben wird im 10 bzw. 5 GHz Bereich, dass die Schiene einmal steht. Ja. Dann noch ein Punkt, der vielleicht ja ganz interessant ist für die Beckett Radio Leute, also der Muckenkugel, der ja bekannt ist, der O3 XLR. Der bleibt nach wie vor bestehen, wird aber nur mein APRS betrieben, und die andere Gerätschaft, das heißt das Packet Radio Equipment, wird übersiedelt auf den neu entstandenen Standort auf der Heinfelder Hütte bei Heinfeld. Das heißt, dort entsteht jetzt ein neuer PR-Knoten mit Links in sämtlichen Himmelsrichtungen, Nord, Süd, Ost, West, und das ist auch ebenfalls momentan im Genehmigungsverfahren, und das Wunschrufzeichen, das wir hineingeschrieben haben, kann ich vielleicht schon verraten, wird einmal heißen O3XOR, bitte, er ist noch nicht genehmigt, aber wir sind hier im Endstadium, und der Betreuer bzw. der Verantwortliche wird sein der O1DKW, der Diplom-Ingenieur Helmut Klein, der den dann betreuen wird. Und wie gesagt, ich hoffe, es ist Arbeit, und die Leute, die sind ja teilweise noch alle im Beruf tätig, werden wir wahrscheinlich im Frühjahr dann, wird dann dieser Beckett-Radio-Knoten dann in die Luft gehen sozusagen. Du hast das immer
alles ganz
gut, ja. So, das vielleicht jetzt, es hat zwar länger gedauert, aber doch in kurzen
Worten, was
wir eigentlich hier vorhaben und wie sie war. Vielleicht noch eines zu unseren Mitgliedern, was mich sehr traurig gestimmt haben. Wir haben verstorbene Mitglieder seit dem letzten Bericht von 12 Verstorbenen, also das ist eine sehr hohe Zahl. Dann die Beitritte im Jahre 04 waren 23 Mitglieder, die Beitritte im Jahre, seit der HV 4 waren es 23 Mitglieder. Dann 2006 haben wir schon 8 Mitglieder und ausgetreten sind 5 Mitglieder. Und ausgeschlossen haben wir 6 Mitglieder, die nicht ihren Mitgliedsbeitrag voriges Jahr bezahlt haben.
Das ist in etwa gleich geblieben.
Ne? Das ist in etwa, pendelt sich doch immer wieder ein. Plus, minus, 4, 5. Ne?
Ja, Franz, dann danke ich mal herzlich für den Bericht über die letzte HV.
Wir werden demnächst wieder mit dir Kontakt aufnehmen und vielleicht das eine oder andere Thema rund um Notfunk, um den Notfunkkoffer und Ähnliches vielleicht ein bisschen näher unter die Lupe zu nehmen.
Ja, vielleicht zum Notfunk möchte ich noch was sagen. Es wird in der Jena QSB einen ausführlichen Bericht über die Aktivitäten im Notfunkreferat geben. Das werden wir in die QSB geben, mit entsprechenden Bildern etc., damit die Leser wirklich sehen, was wird da gearbeitet. Ich glaube, es wird zu wenig auch ich will nicht sagen Reklam gemacht, aber hier zu wenig referiert darüber, was wirklich geschieht. Ne?
Ja, nochmals recht, recht herzlichen Dank fürs Reinkommen, für die Informationen, freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
Wolfgang, ich bedanke mich und sage 73 an alle Zuhörer. Servus, grüß dich.
Danke, das war unser Gespräch mit dem Landesleiter des Landesverbandes Niederösterreich, um Ingenieur Franz Berger, OE3, Foxtrot Bravo Whisky.
Beiträge und Informationen für den Rundspruch senden Sie bitte an OE1 Whisky Bravo Sierra @oevsv.at.
Und jetzt einige Meldungen aus dem DARC-Infodienst, greife ich mir die ersten heraus. Am 27. Oktober wurden vom Kosmodrom Pleszek mehrere Satelliten gestartet, von denen einige Amateurfunknutzlasten an Bord haben. Neben SSETI Express sind dies SAR-4S, NCube oder NCube 2, CubeSat 11-5, UWE-1 und RS-25. Ein ganzes Bündel offenbar. Der RS-Satellit war nicht angekündigt und sendet auf 435,325 MHz, hauptsächlich in CW. Die Frequenzen aller anderen Satelliten sind auch in der Zeitschrift des DARC, also in der CQDL, aufgeführt. Wegen eines Problems in der Stromversorgung schaltete sich SSETI Express nach 6,5 Stunden in einem Safe-Mode, sodass er gegenwärtig aber leider nicht zu hören ist. Gehört wurden bisher regelmäßig UWE-1 und CubeSat 11-5. Die S-Barke von SAR-4S wurde noch nicht aktiviert. In der Nacht vom 17. auf den 18. November gegen 3 Uhr erwarten Astrologen das Maximum der jährlichen Leonidenschauer mit zahlreichen Sternschnuppen pro Stunde. Beobachter sollten sich fernab von Großstädten aufhalten, da durch Streulicht die Sternschnuppen nur schwer zu beobachten sind. Für UKW-Funkamateure bieten sich wieder Gelegenheiten zum Meteorskaterbetrieb. Bereiten Sie daher Ihre Funkanlage rechtzeitig vor, um an diesem Ereignis teilhaben zu können. Ihren Ursprung haben die Leoniden im Kometen 55 Paula-Tempel-Tattel. So heißt der, also das ist nach 18. November, also übernächste Woche, Leonidenschauer Maximum für diese Periode. Dann haben wir noch einige Meldungen aus dem etwas weiter zurückliegenden DARC. Rundspruch am 17. September brachte ein unbemanntes Progress-Versorgungsschiff neben Treibstoff und Versorgungsgütern auch einen neuen Suitsat zur internationalen Raumstation. Dabei handelt es sich um einen ausgedienten russischen Raumanzug, der zu einem Amateurfunksatelliten umgebaut wurde. Er enthält einen Sender für SSTV-Bilder und im Vorfeld aufgezeichnete Sprach-Grußbotschaften. Für eine kurze Missionsdauer ausgelegt soll der Raumanzug während des nächsten Weltraumspazierganges der ISS-Besatzung ausgesetzt werden. Auf der Website www.amsat.org unter Amsat Video News findet man ein englischsprachiges Referat von Frank Bauer, KA3HDO und Marc Steiner, K3MS, mit Hintergrundinformationen zur Mission. Ja, und Russland wurde zuerst angesprochen. Der Bereich 7100 bis 7200 kHz ist nun auch in Russland für den Amateurfunkdienst freigegeben. Dies ist eine neue Regelung, die auf der am 26. September stattgefundenen Arbeitsberatung der staatlichen Frequenzkommission im Beisein des russischen Amateurfunkverbandes SRR festgelegt wurde. Des Weiteren hat man die Leistungserhöhung für Stationen der Kategorie 1 auf 1 Kilowatt beschlossen. Die Sendeleistung auf 144 MHz bis 146 MHz wurde von 5 Watt auf 50 Watt erhöht. Und bei EME-Betrieb sind 500 Watt möglich. Betrieb auf 50 MHz ist auch weiterhin nicht erlaubt.
Soweit einige Meldungen aus dem DARC-Infodienst, denn ich lege diese Blätter jetzt weg. Kommen wir ein bisschen zum Inland. Was tut sich im Inland? Der bereits, ja, OE3EUS als Bezirksleiter von Schwechat schreibt mir, der bereits seit 25 Jahren traditionelle Flohmarkt, der Schwechater Amateurfunker, der stets zu den AFU-Höhepunkten im Dezember gehört, findet heuer am 3. Dezember statt. Der Flohmarkt, der bereits vor mehr als 25 Jahren stattfindet, bietet nicht nur eine Vielzahl von Amateurfunkenden Elektronikartikeln, sondern alles, was einen Elektronik-, Bastel-, Computer- und Fotointeressierten freut. Alle, die selbst etwas anzubieten haben, sind herzlich willkommen. Tische und Stromanschluss stehen um 5 Euro Unkostenbeitrag zur Verfügung. Der Flohmarkt findet wie bisher in den Räumen der Rannersdorfer Stuben ab 9 Uhr in Schwechat-Rannersdorf in der Heergasse 33 statt. Leicht zu finden, wenn man den Hinweisen der Firma Rohr Mertl folgt, denn diese ist schräg gegenüber des Veranstaltungslokales in Schwechat-Rannersdorf. Herzlichen Dank. Also nochmal, schauen wir aufs Datum. 3.12. ab 9 Uhr, Flohmarkt der Schwechater Amateurfunker, der traditionelle, gezeichnet OE3EUS als Bezirksleiter. Es wurde heute auch schon der Notfunk angesprochen, dazu nun eine Ergänzung. Am 26. Oktober, am österreichischen Staatsfeiertag, gab es ja auch das große Fest auf dem Wiener Heldenplatz und auf dem Rathausplatz. Und hier hat der Amateurfunk, wir werden in einer der nächsten Sendungen ausführlicher darüber berichten, ja auch hervorragende Arbeit geleistet. Ich habe jetzt hier ein Mail erhalten von OE1 Kilo Echo Bravo vom Karl, der sozusagen einfach hier seinen persönlichen Kommentar dazu gibt, und ich möchte hier gar nichts anderes tun, als diesen persönlichen Kommentar vorzulesen für heute. Lieber Michael, er bezieht sich also auch auf unseren Notfunkreferenten des Dachverbandes, Michael Maringer, OE1MMU. Er schreibt also, lieber Michael, lieber Gerhard, liebe mitwirkende OMs, ich habe heute von 10 bis 15 Uhr den Funkverkehr auf 438,625 zum Großteil mitverfolgt. Ich möchte euch auf diesem Wege für eure professionelle Arbeit gratulieren. Hätte man einige OMs nicht an der Stimme erkannt, wäre man nicht auf die Idee gekommen, dass es sich hier um Amateure handelt. Ich hoffe, dass euer Einsatz auch bei den verantwortlichen Stellen entsprechenden Anklang und Anerkennung gefunden hat und freue mich schon sehr auf einen entsprechenden Bericht im Rundspruch und oder der QSP. Gezeichnet OE1 Kilo Echo Bravo Carlo. Ja, ich kann dem nichts hinzufügen, außer ich habe gehört, es war eine hervorragende Leistung, und wir werden, wie auch gewünscht, in einer der nächsten Rundspruchsendung mehr darüber bringen. Soweit also unser Nachtrag zum Stadtfeiertag 2005. Und jetzt zum Abschluss der heutigen Sendung ein technisch-rechtliches Thema. Es geht wieder einmal um Powerline Communication. Es liegt nun eine Informationsschrift, ein sogenannter Infoletter, nämlich Nummer 2 aus 2005, vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie vor. Dieser Infoletter nennt sich Information der obersten Post- und Fernmeldebehörde. Es ist, wie gesagt, die Nummer 2 aus 2005, und den möchte ich jetzt einfach unkommentiert Ihnen 1:1 vorlesen. Hier steht nochmal als Überschrift: Information des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie über mögliche hochfrequente Beeinflussungen beim Betrieb von Powerline-Modem am 230 Volt Wechselstromversorgungsnetz. Unter dem Begriff Powerline, in weiterer Folge als PLC bezeichnet, versteht man allgemein Kommunikationsnetze, die Informationen in und auch längs von Stromversorgungsleitungen übertragen. Die dabei eingesetzten Telekommunikationsendeinrichtungen, PLC-Modem, sind zumeist als einfache, direkt oder über ein kurzes Adapterkabel an der Stromversorgungsnetzsteckdose betriebene Ethernet-Adapter ausgeführt. Der Einsatz reicht von Inhouse-Anwendungen zur Vernetzung lokaler Computer, Klammer Ethernet, LAN über das Stromnetz, Klammer geschlossen, bis zur Anbindung an das Internet über einen Internet-Service-Provider.
Um Daten über das Stromnetz zu übertragen, werden je nach Gerätetyp breitbandig Frequenzen im Bereich zwischen 1,8 und 32 MHz genutzt. Bei Betrieb dieser Geräte wird somit hochfrequente Energie in das Stromversorgungsnetz eingespeist. Im Gegensatz zu Leitungssystemen, die zur Übertragung hochfrequenter Signale spezifiziert sind, zum Beispiel koaxiale HF-Kabel oder Netzwerkdatenkabel, Klammer Ethernet-Kabel, die geschirmte und oder verseilte Leitungspaare mit konstanter Impedanz aufweisen, handelt es sich beim 230 Volt Wechselstromversorgungsnetz um ungeschirmte, unverseilte, unterirdisch oder auch oberirdisch frei verlegte Leitungen, an denen unterschiedliche Stromverbraucher eines Haushaltes angeschlossen und mit elektrischer Energie versorgt werden. Dieses Stromversorgungsnetz ist zur Übertragung von Hochfrequenzenergie ohne Störung des Funkfrequenzspektrums nur mit Einschränkungen geeignet und auch nicht dafür spezifiziert. Durch die undefinierte Ausführung der Netzinstallationen, insbesondere bei Hausinstallationen, welche im Grunde nur zur Übertragung der Netzfrequenz von 50 Hz spezifiziert ist, ergeben sich für den hochfrequenten Betrieb nicht nur störende, großräumige Schleifenbildungen bei Schaltern und Wechselschaltern, sondern auch Parallelschaltungen von Stromleitungen, Abzweigungen in den Stromverteilerdosen zur Versorgung der Licht- und Kraftstromkreise, enge Schleifenbildung beim Verstauen von Leitungsüberlängen sowie Schleifenbildungen durch Erdleitungen. Dies bewirkt, dass die Leitungen des 230 Volt Wechselstromversorgungsnetzes als Antennen wirken und die eingespeiste hochfrequente Energie aufgrund physikalischer Gegebenheiten aussenden. Durch diese vom 230 Volt Wechselstromversorgungsnetz ausgehenden hochfrequenten Aussendungen können Funkempfänger lizenzierter Funkdienste, insbesondere wenn die Aussendungen des PLC-Systems im gleichen Frequenzspektrum des Funkempfängers stattfinden und wenn dessen Antennen in unmittelbarer Nähe dieser Stromversorgungsleitungen angeordnet sind, erheblich beeinträchtigt und funktechnische Störungen verursachen. Das Wort unmittelbar wurde hier mit Klammer ums Un geschrieben, das heißt, es bedeutet auch unmittelbare und mittelbare Nähe der Antennen. Kurze Anmerkung. Es geht weiter. Ein Maß für diese hochfrequenten Aussendungen ist der messbare Spitzenwert der Störfeldstärke. Messungen haben nun gezeigt, dass je nach verwendetem PLC-Modem und der lokalen Ausprägung des 230 Volt Wechselstromnetzes Feldstärke Spitzenwerte im Bereich um etwa 70 dB Mikrovolt pro Meter bei 3 Meter Messentfernung und 9 kHz Messbandbreite auftreten können. Soweit dieser Textblock. Anschließend gibt es in diesem Infoblatt zwei gemessene Diagramme und ich lese Ihnen jetzt die Diagrammunterschriften vor. Es wurden also an zwei verschiedenen Powerline-Modems Messungen durchgeführt. Hier steht nun, nebenstehend das hochfrequente Signal eines PLC-Steckeradapters an den Stromnetzanschlüssen. Es ist weiter hier angeführt, für die Amateurfunkbereiche sind hier Notches implementiert, um in den betroffenen Frequenzbereichen die Störbeeinflussung zu verringern, Klammer geschlossen. Der verwendete Frequenzbereich beträgt dabei etwa 3,9 bis 21 MHz. Der Sendepegel an den Stromversorgungsanschlüssen liegt hier bei etwa plus 87 dB Mikrovolt Peak an einer 50 Ohm Netznachbildung gemessen. Soweit eines dieser beiden Messobjekte. Für das zweite heißt es, nebenstehend das hochfrequente Signal eines anderen PLC-Adapters mit Anschlusskabel an den Stromnetzanschlüssen in der Betriebsart mit nicht aktivierten Notches. Der verwendete Frequenzbereich reicht hier von etwa 1,8 bis 32 MHz. Der Sendepegel an den Stromversorgungsanschlüssen liegt hier bei etwa 90 dB Mikrovolt Peak. In der ÖVE-Norm EN 55022 plus A1 sind die Grenzwerte der leitungsgeführten Störgrößen an Netzversorgungsanschlüssen für Klasse B, das ist der Wohnbereich, wie folgt festgelegt. 500 kHz bis 5 MHz, der Wert von 56 dB Mikrovolt, 5 MHz bis 30 MHz, der Wert von 60 dB Mikrovolt. Gemessen jeweils mit 9 kHz Messbandbreite, quasi Spitzenwertdetektor an einer 50 Ohm, 50 Mikrohenry Netznachbildung.
Tja, von der internationalen Standardisierungsorganisation CEPT wurden maximale Grenzwerte für elektrische Störfeldstärken unter Berücksichtigung einer Messentfernung von 3 Meter für nachfolgende Frequenzbereiche festgelegt. Das ist die CEPT ECC REC 0504 und hier heißt es zum Beispiel von 1 MHz bis 30 MHz der Wert, der 40 bis 27 dB Mikrovolt entspricht. Die Messmethode haben wir schon besprochen. Und aus dem Ganzen kann man nun den Schlusssatz sozusagen herausgreifen. Sollten bei Funkempfangsanlagen, dies beinhaltet auch Rundfunkempfangsanlagen, Störungen durch PLC-Telekommunikationssysteme auftreten, so können entsprechende Funkempfangsstörmeldungen der jeweils zuständigen Fernmeldebehörde übermittelt werden. So, das war eine 1:1 Wiedergabe des OPFB Infoletters 2 aus dem Jahr 2005 als Service für unsere Funkamateure. Soweit die Meldungen. Damit haben wir fast 55 Minuten im heutigen Rundspruch gefüllt. Hier war der Österreich-Rundspruch im 80, 40 und 2 Meter Band. Unser Helmut Hofbauer lässt sich für heute entschuldigen. Er wird vielleicht in einer der nächsten Sendungen wieder eine Zeitschriftenschau zusammenbringen. Er hat große Schwierigkeiten mit seinen Augen und tut sich im Moment beim Lesen und Zusammenstellen der Beiträge sehr, sehr schwer. Wir hoffen und halten ihm die Daumen, dass es wieder ein bisschen besser wird. Dann ist er wieder mit dabei. Wir würden uns sehr darüber freuen. Für heute sage ich noch, bitte am Bestätigungsverkehr teilnehmen. OE1 Papa Yankee Alpha jetzt auf Simplex S22 hier im Bereich Wien und OE3 URA im 80 Meter Band, aber auch alle anderen Verbindungsstationen wie OE1 Whisky Sierra Sierra, OE1 Foxtrot Whisky Uniform und so weiter und so weiter. Wir waren auch auf Echolink zu hören. Freut mich, dass diese neue Betriebsart auch genützt wird, um Rundspruch mitzuverfolgen. Jetzt machen wir es aber ganz kurz. Nächste Sendung in 14 Tagen. Für heute noch einen schönen und angenehmen Sonntag.
Der Österreich-Rundspruch. News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk.